Wie oft hast du schon an der Treue Gottes gezweifelt? Steht er noch zu dir? Dieser Gott, der dir schon einmal oder mehrmals begegnet ist, steht er noch zu dir? Hält er noch das, was er dir einmal gezeigt, gesagt, versprochen hat? Hält er das gerade dann, wenn du den Eindruck hast, deine Umstände würden es ihm schier unmöglich machen, zu dir zu stehen, treu zu bleiben, wie das im Fall von Gideon war? Die Umstände haben sich gewaltig geändert. Oder dann, wenn du den Eindruck hast, du würdest das nicht mehr verdienen, steht er noch zu dir dann? Oder dann, wenn du nicht mehr so recht daran zu glauben vermagst, dass er zu dir noch stehen könnte? Das sind sehr nachvollziehbare Fragen und ich kenne solche Situationen auch sehr gut. Meine These lautet in der heutigen Predigt aber: Gottes Treue bricht nicht ab. Begrüßen möchte ich Sie mit dem zweiten Text aus dem Leben von Hagar, der Frau, der wir diese schöne Jahreslosung 2023 verdanken. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Situation, die dieser zweite Text beschreibt, hat sich gute 14 Jahre später nach dem ersten, wo Hagar an der Quelle Gott begegnet, ereignet. Hagar musste dann von der Quelle in der Wüste bei Schur zu Abram und Sarai zurückkehren, hat ihren Sohn Ismael geboren und somit ihren Platz in diesem schwierigen Beziehungsgeflecht eingenommen. Wie sie nach ihrer starken Erfahrung Gottes von diesen ihren Mitmenschen aufgenommen wurde, wie die mit ihr umgegangen sind, all die 14 Jahre, wie sie es geschafft hat, ihren und Abrahams Sohn Ismael in direkter Nähe ihrer Herrin Sarai großzuziehen, darüber gibt es keine Informationen. Wir können aber vermuten, dass diese 14 Jahre für sie nicht einfach waren. Wir hören jetzt auf den zweiten Text aus 1. Mose, Kapitel 21, Verse 1 bis 21. Nebenbei gesagt, es lohnt sich, die ganze Geschichte durchzulesen von Kapitel 16 bis Kapitel 21. Aber jetzt der zweite Text, der Hagar direkt im Blick hat. Da ist es: Und Gott dachte an Sarah und tat an ihr, was er zugesagt hatte. Sie wurde schwanger und gebar Abraham in seinem Alter noch einen Sohn. Es war gerade zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham selbst war 100 Jahre alt und er nahm den Sohn, den Sarah ihm geboren hatte, und er nannte den Sohn, den Sarah ihm geboren hatte, Isaak. Was bedeutet übersetzt: Er wird lachen. Sarah sagte: Gott hat mir ein Lachen geschenkt. Jeder, der es hört, wird mit mir lachen. Wer hätte Abraham je zugetraut, Sarah wird ein Söhnchen stillen? Und doch habe ich ihm in seinem Alter noch einen Sohn geboren. Das Kind wuchs heran. Als Isaak dann von der Mutterbrust entwöhnt wurde, feierte Abraham ein großes Fest. Eines Tages bemerkte Sarah, wie Ismael, der Sohn der Ägypterin Hagar, sich über Isaak, ihren Sohn, lustig machte. Da sagte sie zu Abraham: Jag die Sklavin und ihren Sohn weg. Der Sohn dieser Sklavin soll nicht mit meinem Sohn das Erbe teilen, nicht mit Isaak. Abraham missfiel das sehr, denn Ismael war sein Sohn. Aber Gott sagte zu Abraham: Gräm dich nicht wegen des Jungen und wegen deiner Sklavin. Hör auf alles, was Sarah dir sagt. Denn nur Isaaks Nachkommen werden als die deinen gelten. Doch auch der Sohn der Sklavin, auch den Sohn der Sklavin mache ich zu einem Volk, weil er von dir abstammt. Am frühen Morgen stand Abraham auf, nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser, packte Hagar alles auf die Schulter, übergab ihr das Kind und schickte sie fort. Hagar ging weg, doch verirrte sie sich in der Wüste von Beersheba. Als ihnen das Wasser im Schlauch ausgegangen war, legte sie den Jungen unter einen Strauch und setzte sich einen Bogenschuss weit entfernt auf die Erde, weil sie es nicht ertragen konnte, das Sterben des Sohnes mit ansehen zu müssen. So saß sie ihm dort gegenüber und weinte. Aber Gott hörte den Jungen. Da rief der Engel Gottes Hagar vom Himmel aus zu: Was ist mit dir, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat den Jungen gehört, wo er jetzt liegt. Steh auf und nimm ihn bei der Hand. Ich werde ihn zu einem großen Volk werden lassen. Dann öffnete Gott ihr die Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott kümmerte sich um den Jungen weiter. Er wuchs in der Wüste heran und wurde ein Bogenschütze. Er lebte in der Wüste Paran und seine Mutter gab ihm eine Ägypterin zur Frau. Soweit die Erzählung, der zweite Text über Hagar. Es wird sehr schnell deutlich, warum die Predigt heute heißt: Gottes Treue bricht nicht ab. Wir befinden uns aber in der Predigtreihe, wie das auf der Folie hier deutlich zu erkennen ist. Es ist gut gesehen zu sein und die heutige ist weiß unten. Es ist gut möglich, dass diese Hagar in dieser Situation ganz schön an Gottes Treue zweifeln musste. In den 14 langen Jahren erlebt sie mit, dass Gott seine Verheißung an sie im Blick auf ihren Sohn Ismael etwas in den Schatten stellt. Gott sagt nämlich zu Abraham eines Tages noch einmal ganz deutlich, dass er einen Sohn von Sarai, seiner eigentlichen Frau, bekommen würde. Und damit verbunden bekommen die beiden neue Namen, in denen die Verheißung buchstäblich und recht scharf festgehalten wird. Abraham, nach Abraham, Abraham heißt Vater einer Menge. Und Sarah, nach Sarai, Sarah heißt Fürstin. Eines Tages bekommt das Ehepaar einen Besuch von drei Personen und es stellt sich heraus, dass Gott selbst sie besucht hat. Danach wird Sarah von Abraham wirklich schwanger. Und mit glatt 100 Jahren bekommt Abraham tatsächlich seinen Sohn von seiner Ehefrau in ihrem 91. Lebensjahr. Das wird dann auch im breiten Stil gefeiert. Für Hagar sind das alles Erlebnisse, wo ihr Platz in der zweiten Reihe nur noch stärker betont wird. Du bist dabei, aber gehörst eigentlich nie dazu. Du sitzt in der zweiten Reihe, aber definitiv. Und zu allem Unglück macht sich ihr 14-jähriger Teenager-Sohn über das neugeborene Kind ihrer Fürstin lustig. Und das bringt alles, was sie 14 Jahre lang aushalten konnte unter Gottes Verheißungen und tragender Kraft in ihr, zum Kippen. Raus mit dir. Du gefährdest den Stand und die Entwicklung des Erbkindes Isaak. Man kann sagen, das Einzige, was sich in Hagars Richtung wirklich positiv entwickelt hat, ist in diesen 14 Jahren Abrahams Beziehung zu ihr, zu seiner Nebenfrau. Diese hat sich deutlich gewandelt. Er äußert sich nämlich betrübt, er ist äußerst betrübt, wie seine Ehefrau mit seiner Nebenfrau wieder umgeht. Da heißt es buchstäblich, die Sache war sehr übel in Abrahams Augen, denn Ismael war sein Sohn. Die Sache war sehr übel in seinen Augen. Da hat sich schon definitiv etwas geändert nach der ersten Geschichte. Aber Hagar selbst steht wieder am tiefsten Punkt ihres Lebens. Damals schon und jetzt mal wieder, aber anders. Wieder außerhalb ihres Beziehungsgeflechts. Aber wie steht Gott zu mir? War es damals vor 14 Jahren schon alles? Gott, du bist mir damals zwar begegnet, hast mich in meiner Not gesehen und aufgebaut, hast mein Herz mit deinem großartigen Versprechen erfüllt und erfreut, aber was davon ist übrig geblieben? Alle Anzeichen sprechen dafür, dass du nicht mehr dabei bist, dein eigenes Versprechen einzuhalten. Alles spricht dafür. Haltlos irrt die wieder ausgestoßene Hagar umher, nun in einer anderen Wüste namens Beersheba. Zwar geografisch nicht so weit entfernt wie die erste Wüste, aber sie läuft orientierungslos so lange rum, dass ihr das Proviant ausgeht und sie wieder zum Sterben verurteilt ist. Sie und ihr Sohn, der Träger ihrer Verheißung. Er würde doch zu einer großen Nation werden. Es spricht auch einiges dafür, dass der Sohn auch nicht besonders belastbar war. Sie muss ihn nämlich entkräftet unter einen Strauch legen, mit mindestens 14 Jahren, zum qualvollen Sterben in der Hitze der Wüste. Hagar ist also innerlich dabei, ihre Verheißung Gottes, ihre Hoffnung auf ein wertvolles, wertschätzendes Leben, ihren eigenen Halt im Leben zu begraben. Das alles noch ansehen zu müssen, gerade als eine, die sich damals so direkt und persönlich von Gott angesehen worden wusste. Oh Gott. Das kann doch nicht sein. Gott, spinnst du etwa? Hände über den Kopf geschlagen, läuft sie weiter weg, aus letzter Kraft noch, weg vom Ende ihrer Hoffnung, die eingeht unter dem Strauch in der Wüste. Das ist zum Heulen. Das Einzige, was sie und ihr sterbender Sohn noch jeweils tun können. Es ist zum Heulen, was den Menschen passiert, was uns im Leben immer wieder wiederkehrt. Es ist zum Heulen noch. Ich stand einmal Mitte der 90er Jahre auf einer Hochebene in den Alpen, umgeben von hohen Gipfeln, ganz allein in der dunklen Nacht. Ein Brett vor Augen, ein leeres Herz, und ich schrie aus voller Brust: Gott, wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Gott, du hast mich verlassen. Gute 900 Kilometer bin ich aus Hamburg mit dem Auto in einem Stück gefahren bis in die Alpen auf der Flucht von meiner damaligen Wirklichkeit, auf der Suche nach einem Ausweg. Und ich schrie so laut, dass die Berge umher mein Kreischen mit einem starken Echo noch intensivierten. Du hast mich verlassen. Mich verlassen, 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 verlassen. Echo, kennt ihr? Wow. Zum Morgen hin schrieb ich bei der aufgehenden Sonne, schrieb ich bei der aufgehenden Sonne auf meiner Wanderkarte an der Stelle, wo ich gerade stand, Gott hört mich. Zum Morgen hin. Und so heißt für mich die Hochebene dort bis heute. Das steht bis heute so auf der Karte notiert. Gottes Treue bricht nicht ab. Gott meldet sich in das Herzensschreien von Menschen hinein. Er ist weder blind, noch taub, noch gleichgültig, noch untreu geworden. Gott ist Gott und er wäre nicht er selbst, wenn er nur schweigen und nur zusehen würde, wie manche Menschen mit anderen Menschen umgehen, wie sie Unrecht treiben und wie die Lebenszwänge das eigentliche Leben seiner Geschöpfe zunichte machen. Gott ist Gott. Und er wäre nicht er selbst, wenn er nur zuschauen und schweigen würde. Gott meldet sich schon. Gott meldet sich schon, auch in deines Herzens Schreien hinein. Hagar darf nämlich ihren eigenen Namen hören. Wieder. Keine Halluzination in der Hitze der Wüste. Der Engel ist wieder da. Was ist mit dir, Hagar? Hab keine Angst. Gottes Treue bricht nicht ab. Du kannst im Herzen alles Mögliche füllen. Du kannst alles Mögliche an Gottverlassenheitsfaktoren aufzählen. Du kannst alles Mögliche von Menschen hören, wie fern Gott doch sei. An Gottes Treue zu dir ändert es nichts. An Gottes Treue zu dir und zu uns ändert das nichts. Wie belebende Wassertropfen fallen Worte des Engels in das verdurstete Herz von Hagar hinein. Gottes Treue bricht nicht ab. Diese Gottestreue, sie war die 14 Jahre in einer mehr oder weniger verborgenen Präsenz wirksam. Und sie meldet sich in dieser neuen Krise nicht mindernd belebend zu Wort. Gott hat den Jungen gehört, wo er jetzt liegt, spricht der Engel aus. Gott hat den Jungen gehört, wo er jetzt liegt, spricht der Engel aus. Und dann folgt eine neue Verheißung und Befähigung, die in direkten Beziehung zu der ersten Verheißung und Befähigung damals an der Quelle zur Schur stehen. Steh auf und nimm Ismael bei der Hand. Ich werde ihn zu einem großen Volk werden lassen, unabhängig davon, was Sarah und damals schon Sarai meint und treibt. Ich werde. So steht nun diese Frau an dem Platz, wo sie nur noch aus letzter Kraft heulen konnte, da. Ihr Sohn ist etwa 100 Meter entfernt, sterbend unter dem Strauch, und Gott selbst ist im Himmel und er bleibt im Himmel. Aber er sieht sie nach wie vor und sie hört ihn auf einmal neu. Und neu gehen ihr die Augen auf, dass sie nach wie vor die Gesehene ist und wird es auch immer bleiben. Dann öffnete Gott ihr die Augen und sie sah, was schon davor da war, aber sie sah das nicht. Und Gott öffnete ihr die Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Auf der einen Hochebene in den Alpen, bei der erneuerten Erfahrung, dass Gott mich doch hört, sah ich auf einmal im Morgenlicht einige Gänsenweiden nicht weit entfernt. Am Himmel fielen mir die Flugzeugstreifen auf und ich hörte ein paar Vögel an einem Felsen zwitschern. Das Leben ist da. Es geht weiter. Gottes Treue bricht nicht ab. Und ich packte auf einmal aktiv mein Frühstück aus und die zwei Vögel, die Dohlen, kamen näher. Eine Weile später pickte einer von denen mir aus der Hand. Und einen Tag später, nachdem ich abgestiegen bin, saß ich in meinem Auto und fuhr zurück nach Hamburg an das theologische Seminar und setzte mein Studium zum Pastor des Bundes der evangelisch-freien Gemeinden fort, was bis heute hält. Da ging Hagar hin zum Brunnen, füllte den Schlauch mit Wasser in der Wüste und gab dem Jungen zu trinken. Alles ist wieder gut. Nein, es ist besser als davor. Just in dieser Krise, es ist besser als je davor. Gottes Treue bricht nicht ab. Da heißt es, Gott kümmerte sich auch weiterhin um Ismael. Er wuchs in der Wüste heran und wurde ein Bogenschütze. Er lebte in der Wüste Paran und nahm sich eine Frau? Nein. Möglicherweise war er von seiner Art her nicht besonders begabt, so etwas Kompliziertes anzugehen. Aber seine Mutter packte es an. Sie ist wieder da. Sie ist wieder bei sich selbst, mitten im Leben, aktiv, mit Visionen und mit Schaffenskraft. Da heißt es, seine Mutter gab ihm eine Ägypterin zur Frau. Wohl bemerkt eine Ägypterin. Das heißt, diese Frau hat es geschafft, in ihre Heimat zurückzugehen, durch die ganzen Wüsten, sich vielleicht dazu versöhnen und neu einzufinden, auf jeden Fall aktiv zu sein. Und sie bringt ihrem Sohn in seine neue Situation, wo er schon lebt, in Paran, eine Frau. Wie geht das? Ich staune von manchen Schicksalen, die ich so eine Zeit lang begleite, was Menschen aus der Krise lernen und was sie schaffen. Ohne die Krise hätte das niemals geschafft, nicht annähernd. Aber Gott ist treu. Er lässt niemanden im Stich. Und er verwandelt nicht nur Situationen, sondern das Leben der Menschen, der Einzelnen und auch der Gemeinschaften dadurch. Was ist mit dir, Hagar? Bei Namen genannt. Habe keine Angst. Später, als ihre Herrin und Fürstin, Sarah, Fürstin, mit 127 Jahren stirbt, Abraham aber noch etwa 40 Jahre lang leben darf, kehrt Hagar sehr wahrscheinlich zu ihm zurück und lebt mit ihm in einem neuen, nicht weniger waldähnlichen Familienbeziehungsgeflecht weiter. Denn Abraham heiratet eine weitere Nebenfrau namens Ketura, vermutlich um einige Jahrzehnte jünger, denn sie zeugt ihm noch 6 Söhne, möglicherweise auch einige Töchter. Die Töchter werden in den Genealogien nicht genannt. Da wird es einem wirklich schwindelig. Aber als Abraham dann mit satten 175 Jahren stirbt, wird das deutlich, dass alle diese Menschen irgendwie geschafft haben, mehr oder weniger zusammenzuleben und mehr oder weniger miteinander auszukommen, obwohl es ein unglaubliches Beziehungsgeflecht mit all dem Drumherum war. Gott bricht nicht die Treue. Am Ende beerdigen sie ihn, den Ehemann und den Vater Abraham, von dem ein unzähliges Volk ausgehen wird. Isaak und Ismael stehen wie gleichberechtigte Brüder am Grab ihres Vaters, wo auch Sarah bereits lag, so erscheint es in den Erzählungen, wie gleichberechtigte Brüder stehen sie am Grab, ihre Eltern, wobei sowohl Ismael als auch andere Brüder von der anderen Nebenfrau nur Geschenke vom Vater bekommen durften, während Isaak als rechtmäßiges Erbe alles Besitz Abrahams erbte und damit auch die geistliche Spur der Verheißung Gottes an alle Menschen. Dieses Erbe geht dann geistlich in Jesus Christus auf, der durch seine Auferstehung der sogenannte Erstgeborene des ganzen Erbes Gottes von allen Neugeborenen, die an ihn glauben, für die Ewigkeit gilt und bleibt. So verarbeitet später der Apostel Paulus seine geistliche Linie in seinem Brief, oder diese geistliche Linie in seinem Brief an die Galater. Wenn ihr aber zu Christus gehört, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißungen Erben all dessen, was Gott euch vorbereitet hat. Es ist wirklich eine atemberaubende Geschichte, was wir hier bei Hagars Texten finden. Aber noch eine Nuance, die ist sehr interessant. Es ist sehr interessant und fast humorvoll, wie es oft in der Bibel der Fall ist. Es ist Isaak, der nach dem Tod seines Vaters als der alleinige Erbe ausgerechnet an dem Brunnen Lachai Roi wohnt, wo der Engel Gottes beim ersten Mal der Nebenfrau seines Vaters Hagar begegnet ist, nicht Ismael. Es wird gesagt, nachdem Abraham beheiligt worden ist, dass Isaak sich niederließ an diesem Brunnen, wo die Nebenfrau Hagar zum ersten Mal Gott begegnete. Nicht Ismael. Lachai Roi heißt übersetzt, jetzt haltet euch fest, Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat. Und dies gesehen hat, hat Betonung. Wenn das geschehen ist, dann ist es geschehen. Das bleibt auch. Brunnen des Lebendigen. Jahwe ist auch ein Name, der das mit aufnimmt. Brunnen des Lebendigen, der mich angesehen hat. Ja, Gott ist und bleibt lebendig, nämlich ewig lebendig. Und deswegen sieht er und führt er jeden von uns in allen Situationen des Lebens. Und er ist treu und wird niemals anders werden. Klar, unter den Umständen dieser Welt, wie sich die Dinge entwickeln, fühlen wir uns oft Gott verlassen, nicht mehr gesehen, nicht mehr geführt, nur zum Heulen und zum Schreien. Aber objektiv, faktisch, was die Tatsache ist und bleibt, seine Treue bricht nie ab. Vielmehr, Gott gestaltet unser Leben und die Weltgeschichte so, wie wir selbst es nie schaffen würden. Gott sei Dank. Amen.